Ich habe vor kurzem erstmals in meinem Leben alle drei Nirvana-Alben angehört. Und es ist Zeit, über Kurt Cobain und seine Nirvana zu reden. Chrissy, ist dir das auch schon mal passiert, dass du eine Band, die du eigentlich seit Jahren da kennst, mit Spotify erst so richtig entdeckt hast? Dass du eigentlich gemerkt hast, du kennst vielleicht ein Album oder die Lieder, die man halt so im Radio hört, aber du hast dich noch nie mit dem Gesamtwerk auseinandergesetzt.
Ja, Olli. Das ist bei mir auch so in vielen Fällen der Fall gewesen.
Ha? Der klassische ist mittlerweile schon fast ein klassischer Anfangsversprecher, also Startschwierigkeit. Das macht die aber sympathisch.
Ich finde, ich habe das extrem schöner formuliert. Ich glaube, jetzt wissen alle, was ich damit gemeint habe. Nur, Olli, lass dich da nicht täuschen. Quantität bedeutet nicht immer Qualität. Und nur weil du die komplette Diskografie abrufbar hast, heißt das nicht, dass die wirklich dann auch damit auseinandergesetzt hast, oder? Das ist so ein bisschen mein Problem mit Spotify. Auf der einen Seite taugt es mir voll. Auf der anderen Seite komme ich halt auch immer wieder drauf, dass sie ja die Alben auch gar nicht oft her, oder? Du hörst jetzt, wenn irgendwas rauskommt, ein, zweimal vielleicht an, vielleicht ein drittes Mal und dann warst du schon. Und früher, Olli, deine ersten Nirvana-Kassetten, die hast du wahrscheinlich gehört, bis das Bundle hin war. Zig Male. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Aber das ist für mich so. Vielleicht ist das für dich ganz anders. Erzähl mal, wie geht's dir da?
Nein, es geht mir eh so. Es ist in Fleisch und Blut übergegangen. Aber worauf ich jetzt eigentlich eher hinaus will, ist, dass man glaubt, man kennt eine Band, aber man kann es eigentlich gar nicht kennen. Und ich habe, glaube ich, aber ich belüge mich vielleicht selbst dabei, dass ich sage, ja, Nirvana, das kenne ich natürlich. Ist ja überhaupt kein Thema. Yeah. Und ich möchte euch dazu auffordern, oder die, lieber Christian, seid ehrlich zu euch selber, wenn es einmal ein Plotten von einer Band wie Nirvana, die eigentlich nur drei rausgebracht hat, noch nicht gehört habt, dann geht's offen damit um, geht's sogar vielleicht in die Öffentlichkeit, sprecht's drüber, so wie es ich jetzt auch tue, geht ja auch das Gleiche natürlich bei Hörspielen, gell? Wer hat denn schon alle Hörspiele gehabt? Nicht mal ich.
Ja, Olli, manchmal, und da sind wir eher schon drauf gekommen, sitzt du lange Zeit auf einem Thron vor Lügen. Ja. Und das ist da mit Nirvana wieder mal passiert.
Ja. Es ist mir passiert.
Mir war allerdings, ja, die erste Platte, da ist drauf About the Girl. Das kenne ich, weil wir es mit einer von den Bands, in denen ich gespielt habe, gespielt haben. Zumindest am Anfang unserer, unter Anführungszeichen, Karriere, haben wir das About the Girl gespielt und das hat mir eigentlich sehr taugt. Dennoch bin ich nie in die Bleach wirklich reinkommen und habe mir es nicht einmal dann gekauft, als es dann ganz oft im Abverkauf gesehen habe, um nur wenige Euros, habe ich mich mit der Nevermind, mit der In Utero und für die zählt es nicht zu den Alben, aber dieses MTV Unplugged Album, über das wir heute sicher später noch reden werden, mit den dreien habe ich mich nicht begnügt. Und jetzt kommt die große Wendung. Es gibt nämlich noch ein Album, das ich voll abgefeiert habe, nämlich die Incesticide, die zwischen Nevermind und In Utero, wenn ich mich nicht täusche, rausgekommen ist, und da habe ich sogar ein T-Shirt gehabt. Das war so ein grünes und drauf war etwas Skelettähnliches, aber nicht wirklich. Incesticide. Auf der Incesticide ist zum Beispiel drauf Son of a Gun, Molly's Lips, Spitzennummern. Wirklich. Kann ich jedem nur empfehlen.
Und die sind auf diesen drei Alben, auf diesen drei Originalalben, oder wie kann man das sagen? Auf diesen drei Alben, die halt offiziell die einzigen drei Studio-Alben sind, nicht drauf, die Lieder?
Nein.
Okay, aber ist das kein Studio-Album?
Die Seite ist eine Sammlung von B-Seiten, beziehungsweise von so Studio-Outtakes und RAN-Songs. Ist dann 92 veröffentlicht worden.
Okay.
Ja, schau. Also ein Jahr nach Nevermind. Und das hat ein gefallen. Unterschätztes ich. Werk. Bitte?
Das hat dir gefallen.
Mir hat das gefallen. Ja, ja.
Das hat ihm gefallen. Ingris Meister. Ja, super. Ja, sag mal, bist du der ja 1976 geboren ist und hiermit und somit, meine, 3 Jahre älter als ich, bist du ein Nirvana-Ultra und hast du spezielle Gefühle und Emotionen zu dieser Band?
Ich habe selbstverständlich Emotionen dazu und ganz viele Erinnerungen zu dieser Band. Ob ich ein Ultra bin, bin ich mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass ich es eine Zeit lang einmal vorgegeben habe, in den 90ern Ultra zu sein, aber jetzt unter uns, es hören nur ein paar tausend Menschen zu, unter uns sage ich euch im Vertrauen, dass ich es gar nicht so sagen kann, aber ich glaube damals, insgeheim hat mir Guns N' Roses trotzdem noch mehr taugt.
Mhm. Ja, was sind das? Ich muss gestehen, ich habe mir es auch sehr selten aufgelegt und mache das auch nach wie vor sehr selten. Deswegen hat es mir dann schon taugt, wie ich mir eben dann mal bewusst, vollkommen bewusst, eben diese 3 Alben angehört habe, vom Anfang bis zum Ende. Und dann auch meine Meinung natürlich darüber gebildet habe, über diese 3 Alben, die werde ich dann noch kundtun.
Ja, bei uns ist
es halt. Hat man schon sehr taugt, weil ich mir einfach gern drauf einlassen wollte. Aber es ist halt auch nicht Europe, muss man auch ganz offen
sagen. Nee, es ist nicht Europe. Und ja, ich bin viel damit in Kontakt gekommen, weil ich habe bei Dissolution gespielt und das war eine sehr an Nirvana und das ganze Grunge-Zeug angelegte Band. Das heißt auch nicht so Hi-Fi unbedingt, sondern mehr. Ja, Geräusch ist auch der falsche Ausdruck, einfach crunchig, ja, und dadurch, weil wir auch anfangs nicht so viele eigene Nummern gehabt haben, haben wir halt viel Nirvana gespielt und da sind die Leute dann auch immer voll abgegangen und das möchte ich auch nicht missen.
Und das
soll es dann nicht missen. Sind es bei Killing in the Name of abgegangen, muss man auch dazu sagen.
Okay. Das glaube ich. Und du hast einen abgetrommelt, dass die Hälfte ja da hält wahrscheinlich, oder?
Abgetrommelt, Geschichte kann ich euch zum Abtrommeln nur erzählen. Das war, glaube ich, unser zweiter, dritter Auftritt mit Dissolution und es war nur die Zeit, wo wir sehr viel Bier getrunken haben vor dem Auftritt, was ja eigentlich eher so mittelgut ist, ne?
Ich habe voll seit Wochen nimmer.
Ja, das ist gut. Und ich habe dann während des Auftritts voll aufs Klo müssen. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich erzählen wollte. Ich wollte eigentlich eingehen auf ein Nirvana-Lied von der ersten wirklichen, also von der Nevermind für mich, eigentlich die zweite. Territorial Pissing oder Pissings. Mhm. Ist mir erst vor kurzem, als ich das Wanderkonzert am Salzburger Domplatz oder wie das heißt, ja. Na, wie heißt es? Ja, Residenzplatz, oder?
Mhm. Ja, beide Plätze werden bespielt, aber meistens.
Ja, aber da, wo Wanda jetzt gespielt hat vor ein paar Tagen, das war, glaube ich, der Residenzplatz.
Das war am Residenzplatz, glaube ich, ja.
Und da haben sie es plötzlich wieder gespielt und dann ist mir das wieder in Erinnerung gerufen worden und ich habe mich wieder an Territorial Pissings erinnern können und habe mich total gefreut drüber. Und habe genau aufgepasst, aber ich weiß nicht, ob es Wanda gespielt hat, aber es gibt da, das ist ein irrsinnig schnelles Lied. Und du musst der Schlagzeuger muss irrsinnig schnell sein und extrem schnell trommeln und dann gibt's auch ein Break und du hast eine sehr lange Passage, wo du einfach extrem schnell auf die Snare Drum haust. Ja? Und bei den Proben schon, ich meine, ich war zwar ein guter Schlagzeuger, aber jetzt nicht der absolut beste Schlagzeuger, den du dir irgendwie auf der Welt vorstellen kannst, ist ungefähr so. Ja, ich glaube 85% der Fälle ist das gut gegangen. Und es hat so eine kleine Chance gegeben, dass es sich nicht ausgeht. Und das war, kann ich mich noch wirklich erinnern an dieses Risiko und wie froh ich war, Nummer da vorbei war und dass ich das geschafft habe.
Ja, Entschuldigung, ja, ich war schon so gespannt, aber was ist passiert in den 15%, wo das nicht funktioniert hat, ist dann die ganze Nummer in Bach gegangen?
Nein, aber dann hört es halt voll raus und du bist einfach nicht mehr im Rhythmus und das hört jeder.
Okay.
Und dann ja, kommst du natürlich wieder rein, aber es ist einfach ein Fehler, der offensichtlich ist. Oft passiert ja Fehler so, dass die anderen gar nicht hören. Und das ist einfach einer, der nicht hörbar ist.
Mein lieber Freund, ja, ich möchte die Gelegenheit jetzt nutzen, um mich bei dir zu entschuldigen. Weil jetzt, wo ich dazugehört habe, wie du so voller Emotionen geredet hast über die Zeit, wo du Drummer warst in der Band oder in mehreren Bands sogar, und das war ein wichtiger Teil und wichtiger Abschnitt deines Lebens, und du warst young, free and healthy und hast Bier getrunken vom Auftritt und hast pinkeln müssen und kannst dich nur so gut erinnern.
Ja, ja, aber danke an dieses Wanderkonzert. Ohne dem, das da auf ORF On zu sehen gewesen wäre, hätte ich mich daran wahrscheinlich nicht mehr erinnert. Aber das ist ja Musik. Das macht Musik vielleicht mit uns. Ja?
Das macht Musik mit uns. Und ich entschuldige mich deswegen, weil du weißt das, wir haben jahrelang miteinander gearbeitet und haben uns täglich gesehen. Und du hast die Angewohnheit gehabt, einfach immer nur deine Finger als Schlagzeuge, als Sticks zu verwenden. Und dann hast du immer auf dem Tisch getrommelt.
Das hat dir voll taugt, oder?
Und das hat mich voll genervt. Und das habe ich da auch gesagt. Habe eh eine Zeit gewartet damit, aber irgendwann habe ich es Freunde, wie wir sind, gell, habe ich das dann einmal, habe mich traut, dir das zu sagen.
Ja, ich erinnere mich an den Moment.
Ich möchte aber sagen, eigentlich habe ich mich für dich gefreut, aber ich habe es irgendwie nicht so zum Ausdruck bringen können.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Eifersucht im Spiel war, weil du das nicht so gut konntest.
Ich glaube auch. Ja.
Aber ich biete jetzt auch meine Hand an und sage, Olli, das Klopfen mit den Fingern am Tisch, das übe ich mit dir. Das kriegen wir hin.
Es fliegt zum Beispiel, würde ich gerne mal mit dir spielen. Kannst du vielleicht unseren Hörenden einmal was vorklopfen, kurz?
Nein, das mag ich jetzt nicht machen.
Wirklich?
Das gibt es vielleicht beim nächsten Fan-Treffen.
Nein,
ich glaube, sowas hebe ich mal für Live-Events wie das Fan-Treffen auf, würde ich sagen. So kommen.
Das wäre für mich ein absoluter Main-Event.
Ach, heuer mehr Leute dann wieder. Weil es sollen ja immer mehr kommen. Mehr und mehr und mehr.
Ja, klar. Das wäre sehr, sehr schön, wenn es so wäre. Und wenn wir dann wirklich auch vielleicht dieses Mal ein Klopfen von dir hätten und im nächsten Jahr dann bereits vielleicht schon deinen Wiedereinstieg als Musiker.
Ja, vielleicht. Du, ich habe auch noch eine E-Mail zum Vorlesen.
Aha.
Die gekommen ist an heldenfunk@gmail.com. Darf ich das noch kurz unterbringen?
Sehr gerne, natürlich.
Von einem Oliver Hauser ist er gekommen. Halle Grisse, tolle Bode. Freue große, immer komme Folge. Mache weiter, lange hoffe. Alle Liebe, alle.
Naja, das ist aber lieb, hein? Ein bisschen eine merkwürdige Sprache.
Die hat er schon, gell?
Ausländischer Mensch sein, oder? Jemand von einem anderen Planeten vielleicht, dass wir das sogar, ist es möglich, dass unser Podcast sogar auf einem fremden Planeten ausgestrahlt wird?
Auf Eternia hören Sie, glaube ich.
Ja, das kann sein. Das wäre so schön. Ja, liebe Grüße an dich, du lieber Schreibender.
Ach so.
Und die. Gut, meine Gefühle, meine Emotionen zu Nirvana. Ja, Christian, was soll ich sagen? Ich war, wie der Kurt Cobain gestorben ist, 15 oder 14. Und es war mir wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Eine Spur zu früh. Und wäre ich um ein paar Jahre älter gewesen, dann wäre ich da wahrscheinlich nur mehr reingekippt. Aber nichtsdestotrotz, natürlich bin ich immer abgegangen, wenn ich es gehört habe. Habe es wenig bewusst selbst gehört, habe den Nevermind, ich glaube, ich habe nur das Cover gehabt, aber nicht die Kassetten. Das gibt's ja, das hat es ja auch gegeben damals. Ne? Du hast da irgendwie Kassetten ausgeglichen und dann irgendwie ist die Hülle bei dir geblieben, aber die Kassetten nicht. Da hat es ja so merkwürdige Dinge gegeben früher. Ich glaube, dass sie in Pauli da diese Nevermind-Kassetten oder was sogar CD dann nicht mehr zurückgegeben habe, die Hülle. Er behauptet auch, dass bei der Head & Over CD, bei der Oyster, genauso war, weil da ist die Head & Over einfach sehr fesch und lasziv oben. Und ich glaube, er hat recht. Aber das führt zu weit. Dafür möchte ich den Dieter freisprechen von sämtlicher Schuld, weil ich habe ja bis jetzt, bis ich 45 geworden bin, wirklich glaubt, dass er meine Masters gestohlen hat. Und das war für mich eigentlich so sicher wie das Amen im Gebet. Und jetzt bin ich draufgekommen, dass eh nur bei mir waren. Weil meine Mama hat es im Dachboden gefunden, obwohl ich es selber schon sehr oft gesucht habe.
Ja. Jetzt hast du total viele Masters plötzlich.
Super. Jetzt habe ich tatsächlich wieder eine ganze Kiste voller Masters.
Wow.
Ja. Plus die
paar. Nimm die mit das nächste Mal nach Wien. Ja. Ihr wisst auch total viele. Und aber okay, welche nachkauft, Stefan, den neuen. Mhm. Da könnte man voll abspülen. Jetzt. Abgeben.
Wir beide.
Im Wohnzimmer. So richtig schöne Stories. Wäre das nicht einmal was? Ich lade dich ein, traust dich nie, dass du vorbeikommst. Mit Masters.
Ich traue mich natürlich, bei dir vorbeizukommen und nimm gern meine Masters mit. Habt allerdings, werde aber allerdings vielleicht vorher noch beschriften.
Ja, aber ich besorge uns sogar noch so Knieschoner. Weißt du, wie es die Fliesenleger haben und so. Weil mittlerweile das lange Boden um den Dunkel, ja, sehr weh tut. Das machen wir alle, da freue ich mich drauf.
Und das machen wir auf jeden Fall und da werden wir natürlich ein bisschen teilhaben lassen. Was?
Ich bin sehr froh für den Dieter, dass er endlich nach Jahrzehnten wieder mal endlich der Gerechtigkeit spüren darf.
Erfahren.
In dieser Causa, weil er ja immer, also zu Unrecht beschuldigt worden ist und man kann es auch offen da jetzt ansprechen. Es hat niemand an seine Unschuld mehr geglaubt.
Na, wirklich nicht.
Na.
Es hat schon Kreise gezogen. Ja. Es ist ja umso befreiender und umso schöner. Ich glaube, der Dieter selbst weiß gar nicht, wie belastet er das hat. Er hat trotzdem versucht, sein Leben zu leben. Das ist ja mehr oder minder gut gelungen.
Es ist für die Umstände, aber was gibt, also unter diesen Umständen ist nicht mehr drin gewesen.
Was hätte er sich werden können, wenn er nicht unter dieser Last leben hätte müssen.
Ja. Richtig,
Das muss man da an der Stelle halt schon auch mal in den Raum stellen.
Ja, klar.
Ja. Vielleicht
da gibt es einiges gut zu machen.
2 Meter groß, ne?
Ja. Ja. Das könnte natürlich sein.
Genau. Mhm. Ja, also in diesem Sinne solltest du, lieber Dieter, auch Zeit haben. Lade dich auch gern zum Christian zum Masterspielen ein. Nimm vielleicht deine Masters auch noch mit. Und ich glaube, ich werde mich als Entschuldigung auch darum kümmern, dass auch du Knieschoner kriegst.
Ah, das laut meines, wenn der Dieter kommt, kriegt der Knieschoner. So viel ist garantiert.
Ja, sehr gut.
Ja?
Okay.
Du, Olli, kommen wir mal ein bisschen wieder von den Masters zu Nirvana zurück. Du hast erzählt vorher, dass du zu jung warst, ein bisschen, als er gestorben ist.
Bei und mir, du? Ich war. Das ist jetzt die große Frage eigentlich.
Ja, vielleicht war ich gerade im richtigen Alter. Ja, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre, wäre es mir vielleicht schon wieder wurscht gewesen. Bei mir ist es so, dass ich das nur weiß und wahrscheinlich habe ich es auch in irgendeinem Podcast schon einmal erzählt. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht mehr ganz sicher. Es war so, dass ich in der Schule war und in einer Pause dann ein Typ, mit dem wir gemeinsam Turnen gehabt haben, aus einer anderen Klasse, reinkommen ist und gesagt hat, der Kurt ist gestorben.
Der Weinziel?
Na, der Nirvana Kurt.
Der Nirvana Kurt.
Nirvana Kurt ist gestorben. Und ich weiß nicht, da bin ich halt mit anderen Gassenkollegen da so zusammengestanden, gesessen, gelehnt und so, und alle waren so, boah, was? Hä? Ja, er hat's beim Herfahren im Radio gehört und damals war es ja noch nicht so, dass wir alle Internet hatten und ständig die Nachrichten bekommen haben.
Nur die wenigsten.
Und da hat sich das halt langsam noch herumgesprochen. Und ich weiß schon noch, genau wie dramatisch das eigentlich war. Und wie es dann die ganzen restlichen Schultag und wahrscheinlich auch die darauffolgenden Tage irgendwie nur beeinflusst hat. Also wir haben natürlich alle damals sehr viel Nirvana dann gehört, in Gedenken. Gell? Ich glaube,
aber warst du da schon in einer Band?
Ja, ich glaube schon, ja.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja, eben, genau das hat mich interessiert. Und hast du ein Nirvana-T-Shirt gehabt und hast du die Band vorher auch schon abgekultet? Das ist ja auch die Frage. Ich wage fast zu behaupten eben, dass bei mir das Ganze rundherum um mich und meine Freunde ja eigentlich erst mit dem Tod angefangen hat. Und zu Lebzeiten war Nirvana für uns gar nicht so der große Begriff, glaube ich.
Naja, bei mir schon. Ich erinnere mich wieder, ja, Schulerlebnisse. Wir haben so einen Kassettenspieler gehabt, wo wir in den Pausen halt dann Musik gehört haben und Auftritt haben. In der Klasse und da ist dann, und ja, da war viel Guns N' Roses oder diese Metallica, das schwarze Album, das Beastie Boys, kann ich mir erinnern.
Hetfield und seine Metallica, meinst du?
Hetfield und seine Metallica.
Okay.
Mhm. Beastie und seine Boys.
Guns und haben seine Roses.
Gehört. Ja, Guns und seine Roses und ja, eher so diese Schiene ist gerade. Und dann hat einer mal plötzlich so Nirvana mitgehabt. Und das, ja, weiß ich jetzt zeitlich dann nicht mehr ganz genau, wie lange das gedauert hat. Und dann war plötzlich eine Sportwoche. Und wir waren in Bodersdorf, glaube ich. Und haben wir, was der, wie es halt so ist, dann teilst du ja Zimmer mit anderen. Und da hat dann einer eine CD mitgehabt. Und da habe ich das erste Mal dann dieses Cover gesehen von der Nevermind. Dieses Blau. Dieses unvergleichliche Blau mit dem Baby. Was ich übrigens auch mit meinen Kindern nachstellen wollte, aber nie zustande gekommen ist. Und ja, dann haben wir so die Texte dann durchgelesen. Und das war schon ganz was anderes. Das war ganz. Also, es war schon irgendwie klar, kommt mir vor, oder bitte schreibt es uns in die Kommentare, die Leute, die da dabei waren. Irgendwie war klar, dass das was Neues ist und was anderes. Und das ist anders als das Guns N' Roses-Zeug. Und Skid Row und wie sie alle geheißen haben. Und es ist auch nicht wie Beastie Boys. Es ist viel mehr Rauschen und Orgelakkorde und Rückkopplungen und das hat schon passt in diese Energie, die du hast, wenn du so jung bist und voller Tatendrang und so, und fuck the system und so. Das, was ich ja jetzt als doch schon älterer Herr mittlerweile, ja, gar nicht mehr so in mir habe, aber das hast du ja als junger Mann schon. Diese ganze
älterer, seriöser Herr.
Oh, und das hat Nirvana extrem gut getroffen. Und was das auch passt hat, ist die ganze Mode, die das beeinflusst hat. Weil plötzlich alle angefangen haben, sich anders zu kleiden und so crunchig zu kleiden und die Haare wachsen zu lassen und so. Nicht in einem Axl Rose-Style, sondern eben in so einem crunchigen Stil. Und dann waren plötzlich Wollbullis in und abgefuckte Jeans wieder und Mattens und gut, das war bei Guns N' Roses auch schon, ist dann ein bisschen so ineinander übergegangen, aber es war klar, und ich will jetzt damit den Monolog schon wieder enden, weil ich merke, du driftest mir irgendwie weg. Ich habe gemerkt, dass da was Neues begonnen hat. Und ich glaube, wenn ich damals Guns oder die Roses gewesen wäre, hätte ich mich warm angezogen, weil dann man dachte, okay, jetzt ist unsere Geschichte ist jetzt vorbei. Jetzt ist das Neue da. Und das war es ja dann auch für einige Jahre, oder?
Was? Bin natürlich nicht abgedriftet, sonst habt ihr ganz genau zugehört. Der Kurt Cobain hat sich ja gar nicht so gut verstanden mit dem Axl Rose, was man so hört. Gell? Hast du das auch schon mal gehört?
Das habe ich nicht gehört, aber ich habe gehört, dass er sich mit dem Duff sehr wohl verstanden hat.
Okay.
Weil der Duff. Kennst du diese, es hat einmal so eine Serie gegeben, ich glaube Arte oder so, die letzten Stunden von Jim Morrison oder Kurt Cobain. Hast du das einmal angeschaut, so Dokus?
Die letzten Stunden, ja, habe ich mir da eigentlich nicht angeschaut, weil ich finde den Titel total behämmert. Mhm. Das will ich gar nicht wissen. Aber es ist in meinem Feed drinnen, ja. Es kommt immer wieder mal daher.
Ja, ich habe mir das angeschaut zum Kurt Cobain. Mhm. Und da kommt zum Beispiel auch der Duff zu
McKagan.
Wort. McKagan.
Oder Duff
Rose
Man.
McKagan. Mhm. Und der Duff ist von Los Angeles nach Seattle geflogen, gemeinsam mit einem Freund, und die haben in dem Flieger, und das war kurz vorm Tod, kurz bevor er sich dann erschossen hat, den Kurt, nein, nicht den Duff.
Gott sei
Dank. Nicht den Duff, nicht der Duff, der nee. Kurt.
Ja.
Und der Duff trifft den Kurt.
Und Duff, war total der schlecht. Drummer von Guns N' Roses, ne? Aber sehe ich das richtig?
Der Bassist.
Bassist, okay.
Der Bassist. Und der trifft ihn und die ja, quatschen halt so. Und er ist irrsinnig schlecht benannt und schlecht drauf. Aber Duff war ja damals zwar schon von den Drogen und vom Alkohol weg oder so gut wie weg und hat das natürlich gekannt und hat ja das schon irgendwie einordnen können. Es war ihm aber nicht klar, dass das so schlimm dann endet. Er sagt, dass sie haben sich dann in Seattle am Flughafen verabschiedet. Der Duff mit seinem Freund ist ja, mit einer Limo oder mit einem Taxi wegfahren und der Kurt dann in eine andere Richtung. Und dann dürfte der Freund noch zu ihm gesagt haben, hey, bevor sie eingestiegen sind ins Taxi, hey, der schaut aber echt schlecht aus, bitte. Nehmen wir mit. Das geht so nicht. Aber da war er schon weg.
Mhm. Naja, ist ihm wirklich nicht gut gegangen.
Nein.
Das habe ich in meiner Recherche auch herausgefunden und ich denke, auch jedem von euch war das klar. Unser lieber Kurt Cobain ist nämlich geboren am 20. Februar 1967 in Aberdeen, Washington. Und weil ich den Jingle jetzt noch nicht eingespielt habe, werde ich das jetzt machen.
Der Held der Woche.
Ja, und ist schon in frühen Jahren mit sehr vielen familiären Herausforderungen konfrontiert gewesen. Wie er 9 war, haben sie seine Eltern scheiden lassen und er hat das nicht gut verkraftet und hat sie dann mit seiner Mutter zerstritten und ist ausgezogen und war in x verschiedenen Familienkonstellationen, hat sie aber nirgends so richtig zurechtgefunden, war vor allem unter der Verwandtschaft da immer irgendwo in Obhut und war dann teilweise auch irgendwie unter der Brücke sogar. Und ja, also das war sehr zerrüttete Kindheit mit wenig Halt und wenig Struktur und er hat sich einfach verloren gefühlt und das ist etwas, was er dann natürlich in der Musik wiedergegeben hat. Seinen ersten Kontakt zur Musik hat er sehr früh, in seiner frühen Jugend schon gehabt. Da hat man dem Cobain sogar nachgesagt, dass er als Zweijähriger, so steht es halt da, schon so eine angeborene Sensibilität für Geräusche gehabt hat und für Klänge. Und an seinem 14. Geburtstag hat er dann die erste Gitarre geschenkt bekommen. Es war ein Geschenk seines Onkels und das war natürlich der Grundstein für seinen Werdegang, für seinen musikalischen. Und dann ist losgegangen, die ersten Bandprojekte waren dann, also er ist umgezogen, hat die Schule verlassen und ist nach Olympia, Washington umgezogen. Da hat er sich dann voll und ganz zur Musik verschrieben. Und ja, da sind wir da jetzt eben in die 80er Jahre. Da hat er dann die erste Band Facial Matter nicht gegründet, aber er hat da Erfahrung gesammelt in dieser Band und hat da angefangen, seine eigene musikalische Handschrift zu entwickeln. Da hat er immer wieder eben schon die ersten Elemente von Punk und Indie-Rock in seine Songs einfließen lassen. Und das hat sich dann natürlich mit der Gründung von Nirvana dann, da hat sich das dann gegipfelt. Du sprichst einfach dazu. Ich werde jetzt einfach so ein bisschen einen Abriss machen, bevor wir dann zu den Alben nochmal kommen. Über Bleach haben wir eh schon viel geredet. Nevermind werden wir vielleicht mal ein bisschen die Titelliste dann durchlesen. Er hat dann in der Zeit auch einen sehr wichtigen Menschen kennengelernt, und zwar in Chris Novoselic, genau. Ein sehr schwierig auszusprechender Name, der mir eigentlich auch nicht sehr geläufig war, weil er, finde ich persönlich, jetzt im Mainstream nicht wirklich viel auftaucht. Also der Pippo wird ihn vielleicht kennen, wird sich jetzt denken, was? Der Olle gibt da jetzt offen und ehrlich zu, dass er von dem noch gar nicht so viel gehört hat.
Ja, wie es halt oft so ist mit Bassisten. Auffallend war er schon durch, der hat oft zum Beispiel als Provokation oder warum auch immer so BHs auf der Bühne getragen. Ich meine, das hat jeder gehört genauso, aber das fällt meist ein zum Chris Novoselic.
Ja, siehst du.
Wahnsinn. Und ich glaube, der hat sich dann zurückgezogen, großteils nach dem Ende von Nirvana. Im Gegensatz zu seinem Kollegen.
Genau, der hat sich zurückgezogen und hat einfach sich ab und zu mal beteiligt an verschiedenen anderen Bandprojekten oder ist in Bands als Gastmusiker aufgetreten. Schon, glaube ich, auch in Mittelbekannten. Müssen wir dann schauen. Ich habe mir es ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, aber irgendwo wird sicher stehen im Skript. Was hältst du von der Band The Melvins? Das war eine extreme Lieblingsband von einem Schulkollegen von mir. Mhm. Der hat die vergöttert und verehrt. Liebe Grüße an den Peter an der Stelle.
Ja, Peter, vielleicht stößt uns die Melvins einmal vor. Mir sagt dieser Name was. Es kann sein, dass das durch die Nirvana-Dokus vielleicht passiert ist. Ich selbst kenne sie nicht, nein.
Okay. Ja, wer es kennt, auf jeden Fall der Kurt hat es kennt und die haben den musikalisch sehr, sehr beeinflusst. Und jetzt geht es dann eigentlich schon langsam los, weil 1987 haben er und der Novoselic die Band Nirvana gegründet. Und der Rest ist eigentlich Geschichte. Es ist ein Sprachrohr geworden einer ganzen Generation und hat die Szene umgepolt und umgedreht. Bitte.
Ja, du hast den Schlagzeuger noch gar nicht erwähnt.
Ja.
Für mich einer der besten, die ich je gehört habe. Dave Grohl. Und ein sympathischer Kerl anscheinend. Sympathisches also dürfte bodenständiger, lustiger, geiler Typ sein, alle, oder?
Ja, also die ein, zwei Mal, wo ich ihn kennengelernt habe, war er ein feiner Typ, ja. Dave Grohl, ja, natürlich. Ich habe ihn deswegen noch nicht genannt, weil er nicht von Anfang an dabei war. So schaut es nämlich aus.
Hat er auf der Bleach noch gar nicht gespielt?
Doch, das glaube ich schon. Ich schaue aber jetzt zur Sicherheit nochmal nach. Aber ich weiß noch, dass er nicht in der ursprünglichen Besetzung da von 1987 dabei war. Na, da haben wir es ja schon.
Nein, er hat auf der Bleach nicht gespielt. Ich habe das jetzt aufgemacht. Chad Channing hat da mal Schlagzeug gespielt.
Na, siehst du das. Und Gründungsmitglied war der Aaron Burkhardt. Also der hat ganz am Anfang Schlagzeug gespielt. Mhm. Ja, also sie haben, was ich mir angeeignet habe, ist folgendes, dass viel herumgesucht haben, was die Schlagzeuger betrifft und nie so wirklich warm waren sind, bis eben zum Dave Grohl. Und mit dem, das war dann ein Match made in heaven und das hat super gepasst und sie waren alle recht happy miteinander die erste Zeit, bevor es halt dann bergab gegangen ist, vor allem mit dem Kurt Cobain. Genau.
Ja, das ist wahrscheinlich sind das eh nur 4 Jahre, gell? Die dann so miteinander gehabt haben. Zwar sehr intensive Jahre, aber gar nicht so viele.
So ist es. Bleach ist 1989 rausgekommen. Ist so ein schwarz-weißes Cover. Ein bisschen so im Negativ-Foto-mäßig, gell?
Ja.
Und du hast es eh schon angesprochen. Ich muss gestehen, ich habe mit dem Album fast gar nichts anfangen können. Also es ist laut und sehr ungeschliffen. Es wird natürlich mittlerweile abgekultet unter den Fans. Ist er jetzt nicht so durchgestartet.
Naja, fast er ist natürlich 2 Millionen verkaufte Alben.
Ja, später dann wahrscheinlich, denke ich mal, oder?
Wahrscheinlich auch, noch der Nevermind, ja. Das mag sein, ja.
Genau. Ja, also ich finde es jetzt nicht so besonders gut, du hast das schon gesagt, About the Girl ist drauf. Blue ist der Anfangstrack. Ja, sonst kennt man eigentlich jetzt vom Namen her auch nicht wirklich was. Kannst du zu einem Lied irgendwas Besonderes sagen?
Das, was ich sagen kann, habe ich es über About the Girl bereits erzählt.
Genau.
Dass wir das gespielt haben, also es hat der Frido damals ausgewählt, ich habe es vorher nicht gekannt, hat man es dann vorgespielt. Also wir haben es, es war so, dass ich das Lied eigentlich gespielt habe, bevor ich es gehört habe. Also
okay.
Das war original.
Okay.
Das ist und richtig. Ich habe das ja irrsinnig oft gehört und ich glaube, das Original habe ich 2-mal gehört oder so.
Okay. Naja, da war ich durchaus.
Nein, stimmt ja, gar nicht. Ich glaube, Is About the Girl auf der, das ist jetzt die große Frage auf der Unplugged oben und ich glaube nämlich jetzt mittlerweile schon. Ja, es ist die erste Nummer, dann habe ich es doch öfters gehört. Aber die Bleach-Version habe ich nicht so oft gehört. Sowas.
Ja. Okay. Na gut, werden wir den mal hinter uns lassen und kümmern wir uns um Nevermind, der wahre Durchbruch, gelang 1991 und zwar mit dem Hit Smells Like Teen Spirit, der auf der Nevermind drauf ist. Und damit hat Nirvana den Musikmarkt revolutioniert und hat nach so mancher Meinung die Hair-Metal-Ära beendet und das Zeitalter des Alternative Rocks eingeleitet.
Und Crunch.
Eben, ja. Also es steht so da in unserem Skript. Natürlich ist es die Nevermind ist sehr rockig. Aber Crunch ist Crunch und nicht Alternative Rock. Da gebe ich dir vollkommen recht, mein Freund. Gut, hast du jetzt alles schon gesagt über die Nevermind?
Nein, kann ich nicht.
Schieß ich noch was nach. Oder reden wir nur ein bisschen über die Songs?
Die Songs, gerne über die Songs. Ich habe Smells Like Teen Spirit. Wir haben MTV gekriegt. Da haben wir so eine Satellitenschüssel gekriegt und dann habe ich auch MTV plötzlich gehabt und das war wie so ein Traum dann, der in Erfüllung gegangen ist. Da habe ich dann den ganzen Tag über Musikvideos schauen können. Da war Smells Like Teen Spirit auch dabei und ich habe noch in Erinnerung, dass ich das Video gar nicht so abgefeiert habe. Also da hat es wirklich Sachen gegeben, die ich wirklich mehr geschätzt habe. Aber super Nummer trotzdem. Wenn man es weiter, ja, braucht man glaube ich über Smells Like Teen Spirit, braucht man ja im Hände-Podcast nicht großartig was erzählen, weil das ja jeder kennt.
Aber die Leute freuen sich, wenn man über Sachen redet, was kennen.
Ach so. Ja, was sieht man in dem Video? Da sieht man so Cheerleader, oder? Herumhüpfen und die Band spielen. Ich glaube, auf so einem Basketballplatz oder in so einer Turnhalle. Okay. Du darfst aber auch noch was sagen, Olli. Ist nicht so, dass du jetzt...
Ja, so, ich habe mir gedacht, du wirst da, ja. Das mag sein, ich hab keine Ahnung, wie das Video von Smells Like Teen Spirit ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Mag
eigentlich. Ah, das wieder.
Ja. Unglaublich. Auch das. Kam es ja auch Klassiker. Auch zu Mitsingen. Ja, habe mir den Text dann eher verstanden als bei vielen anderen. Darum glaube ich auch, dass das ein bisschen so ein Hit war bei uns, ja. Lithium, großartige Nummer. Und Polly habe ich mal gehört. Ich habe Polly auch total oft mitgesungen, auch im Auto und so. Und irgendwann habe ich mal gehört, dass da eigentlich um eine Vergewaltigung geht oder um eine Vergewaltigungsfantasie von einem Typen. Und seitdem stehe ich Polly ganz anders gegenüber. In meiner Fantasie war es, Polly, bitte auch das wieder teilen. Für mich war das irgendwie ein Papagei.
Da gibt es einen Film, ja? Pauli, der Papagei.
Pauli, vielleicht, ja, aber das heißt ja Polly. So. Und für mich war das ein Papagei. Und dann lese ich das Jahrzehnte später. Kannst du dir vorstellen, wie es mir gegangen ist?
Da kann man sich sehr gut vorstellen, wie es gegangen ist. Ja.
Auf der B-Seite eben das von mir vorher schon erwähnte Territorial Pissings. Großartige Eröffnung. Train You, Horte Nummer, Lounge Act, weiß ich gar nicht mehr. On a Plane kann ich mich mehr erinnern. Und Something in the Way, das ich immer ein bisschen verbinde mit Come As You Are. Und dann gibt es ja nur diesen klassischen Hidden Track. Und das war der erste Hidden Track meines Lebens.
Aha. Des Lebens, ja. Und der heißt Endless Nameless. Mhm. Und wie hast du da gefühlt bei deinem ersten Hidden Track deines Lebens? Hast du da gedacht, Alter!
Ja, es war eben diese besagte Sportwoche. Und dann sagt einer so, hey, da ist noch ein Lied drauf. Warte, Achtung. Da müssen wir jetzt, keine Ahnung, wie viele Minuten warten oder so. Oder wir haben ja so vorspulen können. Dann verpasst ich mir die ersten paar Sekunden und dann geht's halt los. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck? Warum? Warum eigentlich?
Ja, fragt man sich natürlich. Ja.
Okay. Aber war irgendwie cool. Was war so eine kleine Spielerei, die es auch wieder besonders gemacht hat.
Ja, absolut. Ja. Naja, never mind. Wirklich, also da muss ich sagen, das ist einfach wirklich nach wie vor ein sehr, sehr großartiges Album. Da gibt es nur gute Songs und da das Album allein, ja, auch wenn nur das Album Nirvana ist oder vielleicht das Album und das Unplugged in New York für manche Leute und vielleicht auch für mich, zahlt sie sich schon aus. Muss man auf und ehrlich zu sagen. Für den Kurt Cobain hat sie sich nicht wirklich ausgezahlt, weil der ist damit einfach nicht gut umgekommen, zurechtgekommen mit der plötzlichen Bekanntheitsgrad und das hat seiner ganzen Persönlichkeit überhaupt nicht zugesprochen eigentlich. Und ja, das hat ihn sehr, sehr belastet. Und das dritte Album heißt In Utero, du hast es schon erwähnt, ist so ein beiges Album mit so einem Engel drauf.
In Utero, und wie wir gesagt haben immer.
In Utero.
In Utero.
In Utero.
In Utero, nicht so. In Utero. Hast du In Utero? Hast du die In Utero?
Ja. Ja, klingt ein bisschen nuttig.
Nuttero.
Ah ja, wegen Nut. Ja. Nuttero. Nee, Wahnsinn, diese Cremesis.
Ja, Heart-Shapes, Box, All Apologies, Rape Me, Penny Royalty. Starke Nummern.
Also man liest so, dass sie nach dem großen kommerziellen Erfolg von Nevermind dann halt auch bewusst, lieber Christian, wieder zurück wollten. Wie halt viele andere Bands auch dann ab einem gewissen Zeitpunkt sehen, schon nach dem ersten kommerziellen Erfolg. Und deswegen da das wieder ein bisschen ungeschliffener angegangen sind.
Ja, aber diese Stimme bei All Apologies oder Penny Royalty, das ist unglaublich. Da merkt man erst, wie schön dieser Typ eigentlich singen kann.
Ja.
Trotz dieser, also das hat schon was extrem Besonderes gehabt. Und es gibt, leider weiß ich jetzt nicht mehr, welches Lied das ist. Wahrscheinlich ist es Heart-Shaped Box. Wo eine Textzeile vorkommt, die heißt Hey, wait, I got a new complaint. Sagt ihr das was alle?
Ja.
Und das Geile ist, wenn man es falsch hören will, und das ist mir erst aufgefallen dann durchs Special von Wayne's World auf MTV, da haben die das nämlich gesungen mit Hey, Wayne, I got a new complaint. Und das, mein Lieber, du, der meinen Spitznamen kennt, kannst du dir vorstellen, was das für mich bedeutet hat?
Sehr viel. Und sehr mittlerweile viel. Kennen viele von unseren lieben Leuten auch deinen Spitznamen und da hast du dich sicher sehr schön und gut gefühlt, wie bei Mr. Wayne wahrscheinlich auch. Wo hast du dich besser gefühlt?
Ich glaube bei der Nirvana-Nummer.
Okay. Na gut, möchtest über die Unplugged in New York gleich reden oder soll man erst sterben lassen in Kurt Cobain?
Wie du magst. As you wish.
Na, dann reden wir gleich drüber. Mhm. 1994, ganz kurz nach seinem Tod, ist die Unplugged in New York rausgekommen. Was soll man sagen? Großartige Scheiben. Und akustisch und sogar natürlich.
Im Fundus meiner Großtante, nachdem die verstorben ist, habe ich so eine komische Westen gefunden, die nicht grün war, sondern die braun war, aber genauso schier eigentlich. Und die habe ich dann mit Überzeugung und Vollgas getragen. Und habe extrem viele Komplimente wegen dieser geilen Westen gekriegt.
Ja, zu
kann
Recht.
Mich noch sehr gut erinnern.
Es ist sehr cool.
Ich muss mir Fotos suchen. Ich suche Fotos vielleicht. Ich meine, damals habe ich nicht so viele Fotos gemacht, aber vielleicht finde ich ein Foto mit dieser Westen.
Das wäre schon schön.
So ein Strickwesten.
Extrem würde ich dann schier. Sogar als Thumbnail vielleicht nehmen.
Überhaupt, überhaupt Profilbild. Und, ja.
Du als Profilbild auf WhatsApp vielleicht.
Ja, aber ich hoffe so, dass ich da ein Foto habe. Aber es ist gleichzeitig so unwahrscheinlich. Mal schauen.
Muss ich mal durchsuchen.
Ja.
Auf der CD auch drauf, The Man Who Sold the World, eigentlich. Es sind einige Cover-Versionen drauf.
Ja, Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam, The Vaseline's. Was stark, für eine Spitzennummer.
The Man Who Geil gecoverte Songs, alle, oder?
Ja. Dann hast du Penny Royaltyum, Dump, Polly, On a Plane, Something in the Way. Plateau von den Meat Puppets hat man nicht so taugt. Also ein bisschen so ein Hänger.
Muss auch dabei sein.
Muss auch dabei sein.
Man muss ja mal durchatmen da dazwischen.
Ja. Und All Apologies zum Schluss und Where Did You Sleep Last Night? So starke Nummer, wie er singt, oder? Da spürst richtig, da spürst du, was er fühlt.
Wahnsinn. Da spürst du, was er fühlt. Er hat auch in einem Interview mal gesagt, er möchte eigentlich sich ständig irgendwie eine neue Richtung entwickeln und er wird, also es war sehr kurz vor seinem Tod da, er würde eigentlich sehr gern, er hat den Blues für sich entdeckt da und er würde sehr gern nur noch mit akustischer Gitarre auftreten und Nirvana war ja schon am Ende, muss man auch dazu sagen, also Dave Grohl und Novoselic sagen, der also mit Kurt Cobain hast du sowieso nicht mehr nichts mehr anfangen können, weil er einfach schon so schwer heroinabhängig war.
Ja.
Und einfach so unzuverlässig. Und die Band war mehr oder weniger sowieso schon vor dem Ende oder am Ende oder nach dem Ende vielleicht sogar.
Interessanterweise habe ich das absolut nicht so am Schirm gehabt. Das heißt, während der Aufzeichnungen zu diesem MTV Unplugged war der schwer heroinabhängig.
Der ist auf jeden Fall.
Wahrscheinlich auch drauf. Hm?
Ja.
Org.
Das hundertprozentig. Ja, du, wir haben ihn Matthew Perry gemacht und haben gemerkt, was der alles geleistet hat unter seinem Suchtproblem. Das ist ja wirklich interessant. Es gibt zum Beispiel bei den Wrestler, die waren ja alle schwerst auf verschiedensten Substanzen immer drauf. Unsere Helden aus den 90ern, Razor Ramon zum Beispiel.
Merkt man es überhaupt nicht an.
Und die haben auch abgeliefert, ja eben. Tatsächlich, ja. Ich meine, es hat dann schon in kleineren Indie-Promotions gibt es da Aufzeichnungen und Aufnahmen, wo es hat dann wirklich voll dicht ausgegangen. Aber in der Öffentlichkeit, also im großen Mainstream, in der WWE, F oder WWE, wie es jetzt heißt, ist das eigentlich nicht der Fall gewesen. Obwohl es voll arg drauf waren.
Apropos Feuerwerk drauf. Morgen, mein lieber Freund und liebe Hände, geh zum Underground Wrestling.
Oh, morgen ist soweit.
Weberknecht. Tomorrow is the big day.
Mhm. Unglaublich. Ja, super. Schade, dass ich nicht dabei sein kann, weil ich habe morgen mein erstes Match am der Meisterschaft am Platz. Mein Freund.
Da. Morgen geht jetzt die Meisterschaft los.
Jetzt geht's los. Ja.
Dann müssen wir schauen, dass wir fürs Wrestling vielleicht irgendwann im Herbst einen Termin finden. Ne?
Sehr gern. Wie oft ist es? Einmal im Monat?
Ich glaube. Ja. Oder einmal oder zwei Monate.
Wäre vielleicht auch schön, wenn da Monat wird's sein. Ein Fan-Treffen mal stattfinden könnte. Du mal deine Nase hinein stecken in die Underground-Szene vom Wrestling im Weberknecht. Wo übrigens, und das wird die extrem interessieren oder euch Hörenden, eine aus dieser Szene kommende, ihr habt es bei Willkommen Österreich vielleicht gesehen, die Thekla, die wird jetzt in wenigen Tagen oder Wochen ihr Debüt in der zweitgrößten amerikanischen Liga feiern. Jetzt haben wir unseren Gunther, unseren österreichischen Champion bei der WWE gehabt. Und jetzt feiert auch noch eine zweite österreichische Wrestlerin, die aus dem Weberknecht kommt.
Und wirklich aus dem Weberknecht?
Wirklich aus dem Weberknecht kommt. Behauptet es zumindest bei Willkommen Österreich. Feiert sie, die hat sie in Japan einen Namen gemacht und geht jetzt nach Amerika. Ja.
Du und der Gunther?
Der Gunther hat jetzt bei WrestleMania seinen Titel verloren. Das muss ich euch leider an der Stelle auch.
Nicht überraschend, oder? Das hast doch du.
Habe ich prophezeit.
Ja. Prophezeit, ja.
Ja, das stimmt. Aber er hat gegen alles wen? Richtig gemacht.
Wer ist jetzt? Der Rain?
Na, den, was du so hast, weil er 15 Minuten mit den Händen nur so tut.
Ist der? Der, der so geschaut hat, so lang?
Der, was vorher ewig lang braucht hat, bis er zum Ring gekommen ist, weil er mit durch die Fans gegangen ist.
Okay. Und, ja. Okay. Na, schlechter Champion dann.
Ja, absoluter No-Name eigentlich für den Mainstream, zumindest bei uns. Aber das war ja der Gunther.
Ja, jetzt sind es die ganzen Unbekannten aus. Ich glaube, es kommt so, jetzt werden sie eine zweite Riege aufbauen, oder? Die dann nur die nächsten 10 Jahre bestreiten. Oder auch.
Naja, irgendwann muss man anfangen. Irgendwann muss man anfangen aufbauen. Hilft nichts.
Wir reden aber trotzdem nur immer über Nirvana.
Ah ja, stimmt. Ja, Kurt Cobain, wie wir gesagt haben, also er ist, hat einen wahnsinnigen inneren Konflikt gehabt zwischen künstlerischer Integrität und Erwartungen des Mainstreams.
Ja, ja, das kann aber mittlerweile irgendwie, finde ich, keiner mehr hören. Dieses,
ja.
Aber dieses leidende Ding, das hat irgendwie auch zum Crunch dazugehört oder so, keine Ahnung. Mittlerweile, muss ich sagen, kotzt mir das irgendwie auch an, ja, weil, ja, als erwachsener Mensch muss man irgendwie damit umgehen können, das erwarte ich mal. Aber es war vielleicht Teil von seinem Vermächtnis.
Als erwachsener Mensch muss man damit umgehen können, dass man von 0 auf 100 der berühmteste Musiker der aktuellen Szene ist. Naja,
ja.
Das ist schon schwierig, glaube ich. Mit dem hat ja keiner gerechnet. Und er war halt auch von Haus aus schon ein depressiver Typ und mit psychischen Problemen. Wenn du psychisch gesund bist, dann geht's eh. Aber jetzt habe ich zum Beispiel wieder einen Podcast über die Britney Spears letztens einmal gehört. Das ist eh so viel Leid so gegangen.
Okay, dann mache ich mir da überhaupt keine Sorgen mehr.
Ja gut, wir zwei sind in uns ruhend und können mit dem Fame umgehen, den uns der Podcast uns beschert hat.
Auch nicht von einem auf 1 Million Hörer gegangen, sondern wir steigen kontinuierlich, konstant, langsam.
So ist es.
Und nicht übermäßig schnell.
Deswegen hält sich unser Suchtproblem in Grenzen.
Absolut.
Wir hören während dem Podcast sogar auf zu trinken.
Ja, das finde ich schön. Das erwähnt sie jetzt zum zweiten Mal.
Ja.
Du gratuliere dazu.
Ja.
Das freut mich total.
Ja, danke schön.
Hast du da irgendein Zeitlimit gesetzt oder hast du überhaupt wirklich gesagt, jetzt ich höre einfach auf?
Ja, bis morgen.
Überhaupt.
Nach dem Tennis spielen werde ich schon mal wieder ans Trinken. Nein, ich habe jetzt auf Anraten vom David, der übrigens immer aufschreckt, darum habe ich das jetzt ganz langsam gesagt, und zwar vom David aus Fuschl, habe ich das jetzt einmal gemacht weil er gesagt, weil ich habe so bampftige Finger gehabt. Ich habe letztes Wochenende oder vorletztes, weiß nicht genau. Okay. Genau, habe ich Tennis gespielt ziemlich lang. Dann sind wir lang sitzen geblieben, haben ein paar Bier getrunken. Und dann am nächsten Tag habe ich wieder intensiv Tennis gespielt. Und dann habe ich wirklich so bampftige Finger gehabt, das hat mich so genervt. Und dann habe ich gesagt, los, trinken wir da mal Zeit und kannst. Was jetzt eh nicht so ist, dass ich nicht unter der Woche einfach auch mal viele Tage kein Bier trinke. Aber jetzt habe ich es halt sehr bewusst einfach auch gemacht, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat. Habe ich es trotzdem nicht gemacht. Fleisch habe ich auch keins gegessen. Und jetzt sind die Finger nicht mehr bampftig. Es kann aber einfach.
Ich glaube, da erleben wir jetzt, da sind wir dabei bei der Entstehung eines neuen Ollis.
Ja, ich habe mir das jetzt mal angeschaut.
Einen vegetarischen, antialkoholischen, topfitten Olli. Da bin ich schon
voll gespannt. Wie wird's dir mit Vegetarier sein, eigentlich? Da haben wir auch schon lange nichts mehr davon gehört. Nach der Stinktier-Attacke?
Es war ein Dachs.
Ja.
Es war kein Stinktier.
Die Geschichte habe ich schon vollkommen vergessen gehabt.
Ja, gibt es im Sommer, wenn ihr zurückscrollt, irgendwann Ende Sommer, Anfang September, vielleicht Ende August, Anfang September, gibt es diese Geschichte in vollem Umfang.
Super.
In eurem Lieblingspodcast. Oliver, er ist ja gestorben.
Isst jetzt wieder Fleisch oder nicht?
Warum?
Na, weil du ja Vegetarier geworden bist durch diesen Dachs.
Ja, und?
Was ist so schwer an dieser Frage?
Natürlich nicht.
Ist immer nur kein Fleisch. Das wollte ich wissen. Genau. Weil wir sind schon lange nicht mehr up to date.
Ich schaue jetzt zwar am Bild so aus, wie wenn es Bamstler die Finger wären. Ja, sind einfach Würstelfinger.
Ja.
Nein, das war zu schier.
Also immer nur. Ja, Wahnsinn. Super, super Sache. Großartig. Nicht so Olli. Großartig war eben, dass der Kurt Cobain dann irgendwann das alles nicht mehr ausgehalten hat. Lieber Christian, er ist ja mit der Courtney Love verheiratet gewesen, hat auch ein Kind mit ihr. Und jetzt bitte sag du uns, was da für Theorien gibt über sein Ableben.
War natürlich eine toxische Beziehung. Von Anfang bis hinten. Und ich glaube, dass er nicht wirklich so der beste Vater war. Ne? Also wie halt so drogenabhängige Eltern selten wirklich, glaube ich, die besten Eltern sind.
Sehr selten.
Sehr selten. Ja, Courtney, Celebrity Skin, übrigens gutes Album von ihrer Band Hole.
Mhm.
Möchte ich kurz erwähnen. Vielleicht sollten wir einmal über Hole sprechen oder über die Courtney Love. Natürlich hat es Gerüchte gegeben, dass er sie trennen wollte, oder sie waren schon getrennt und dann hat sie ihn umbringen lassen. Und ich glaube, dass ich das da erzählen kann, ich habe das auch eine Zeit lang als Sensationslust geglaubt. Mittlerweile nicht mehr.
Das ist sehr der Transparente halt wieder, das taugt mir voll.
Ja, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, er hat sie einfach wirklich das Hirn weggepustet mit einer Schrotflinte. Und er ist nicht von einem Auftragskiller, den die Courtney bezahlt hat, umgebracht worden.
Okay.
Was denkst du?
Naja, ich habe jetzt natürlich ein paar so Interviews gehört von einem Typen, der sagt, ja, er weiß genau, wer es war und so. Es ist halt schon immer ganz witzig, wenn man dann natürlich das wirkt dann, während man es anschaut, schon alles auch sehr glaubhaft. Ja. Und ich glaube natürlich letztendlich auch, dass er sich selbst umgebracht hat. Es spricht fast alles dafür oder vieles. Und vielleicht wollte er einfach in den Club 27. Genau. Wer ist da drinnen? Was warst du auswendig, mein Freund?
Hendrix, Morrison, Joplin, Winehouse, Cobain.
Hm.
War ja auswendig. Wer noch?
Ja, genau. Die sind die legendären Ist nicht irgendeiner von The Who auch drinnen?
Nein. Ach so, Keith Moon vielleicht. Ja. War die nicht schon älter? Ich glaube, warte mal, das muss ich jetzt kurz noch recherchieren. Ich glaube, Keith Moon war älter. Ich glaube, der war schon über 30. Keith Moon 46 bis 78. Ja, der war über 30. War 32.
Na, schau du mal Club 27 nach. Wir werden euch natürlich auch die restlichen Club 27 Stars nur präsentieren im Laufe der nächsten Jahrzehnte, weil wir werden natürlich bis zu unserem eigenen Ableben ja, immer genau die weitermachen.
Das also ja, Jean-Michel Basquiat. Okay, den kennt man auch noch erwähnen. Wer gibt's ist einen jetzt? Guten Film, das ist ein Maler.
Aha.
So hat man um die Jahrtausendwende damals auch sehr taugt, war im Zuge, da hat es einen Film gegeben, in dem der David Bowie Andy Warhol spielt. Mhm. Und Basquiat war ein großes Ding. Also Ende der 90er ist der bei mir so richtig angekommen. Der ist anscheinend auch so früh gestorben. Dann kenne ich sonst keinen mehr. Da stehen noch ein paar Namen. Alan Wilson, Ron McKernan, Kristen Pfaff, Pete Ham, Richie James Edwards, die sagen mir nichts. Aber Basquiat, Jean-Michel Basquiat. Schaut euch das einmal an. Ist ein New Yorker Künstler, der sehr coole Bilder gemacht hat. Da war einmal in Wien. Ich habe einmal ein Label gehabt, Basquiat. Von einem Bild. Da haben wir nur gemeinsam gearbeitet. Vielleicht erinnerst du dich dran.
Selbstverständlich naja. Nicht.
Okay, Leute.
Ja, Christian.
Es ist spät. Also,
stichhaltige Beweise gibt es nicht. Deswegen sagen wir mal, auch wenn er durch den hohen Gehalt von Heroin möglicherweise, wie es manche behaupten können, in der Lage war, sich selbst umzubringen und die Waffe anzusetzen. Wir wissen es nicht. Es gibt keine Beweise, dass es anders war. Und deswegen werden wir die Ermittlungen jetzt beenden an der Stelle.
Case closed. Und
auch den Podcast. Nirvana, großartiges Erbe. Horcht euch auch einmal alles an und sagt uns, wie es euch taugt hat.
Super. Und
wir hören uns wieder in 14 Tagen, würde ich sagen, oder? Bist du dabei?
Ja, es würde mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Und
möchtest du wieder einen Toten aufnehmen dabei. Oder einen Lebenden diesmal? Oder einen Mafia-Boss?
Lasst euch überraschen.
Vielleicht dürft ihr es entscheiden. Schreibt es uns, was gern hättet. Einen Mafia-Boss, einen Toten oder einen Lebendigen? Und wir machen dann einfach, was wir wollen.
Tschüss.
Ciao.